Wir beginnen wie immer mit einem Rückblick auf die letzte Vorlesung, jetzt schon eine Weile her, im Dezember, in der es ging um das namentlich durch Diderot und D'Alembert programmatisch gefasste Projekt und die Textform, die dann auch realisiert worden ist, ja, der philosophischen Enzyklopädie. Im Vorhaben der Enzyklopädie, dieses Typs, der von Diderot und D'Alembert als Großprojekt erstmals einmalig in dieser Form realisiert worden ist. Dieses Vorhaben folgt einem Ideal, nicht nur ein praktisch gut benutzbares Nachschlagewerk zur Verfügung zu stellen, sondern alle Leistungen menschlicher Vernunft umfassend und in einem philosophisch gegliederten Modus zur Verfügung zu stellen. Verschiedene Ansprüche kommen in dem damit geschaffenen Format zusammen und fusionieren gewissermaßen in diesem text- und projektförmigen neuen Ganzen, das für das 18. Jahrhundert, aber auch weit darüber hinaus Vorbildcharakter hatte und eindrucksvoll und prägend war. Wie Sie wissen, wurde das französische Vorhaben in den Jahren 1751 bis 1780 unter der Beteiligung zahlreicher Autoren tatsächlich verwirklicht. Und es schließt an, zum einen an die ältere lexikografische Tradition, konkret an ältere, kleinere Nachschlagewerke. Es ist ja auch alphabetisch gegliedert, also es hat natürlich Züge eines Nachschlagewerks und es gab natürlich eine Fülle von Nachschlagewerken schon vorher. Verglichen mit den begrenzten Sammlungen der Zeiten davor folgt die Enzyklopädie aber dem Anspruch, eben ein vollständiges Universum des Wissens abzubilden und auch des praktischen und schweigenden Wissens, etwa der Technik und des Alltags. Und zwar durch Artikel, die einen gegliederten Zusammenhang bilden, also eine strenge Untergliederung haben, die vorgegeben ist durch die Herausgeber, die als Artikel vielfach aufeinander verweisen und sich ohne Lücken zu lassen aneinanderfügen sollen. Da hierfür über die alphabetische Lemmatisierung hinaus mit einer vorab erstellten Gliederung gearbeitet werden soll und muss, fügt sich die Enzyklopädie zweitens einem systematischen Anspruch. Also in den Rahmen, könnte man durchaus sagen, eines philosophischen Denkens in Systemen, wie es für den rationalen Diskurs der Wissenschaften der Neuzeit und der Aufklärung typisch ist. Als Textformat, das nicht als Werk eines Einzelautors auftritt oder als Denksystem eines Einzelautors auftritt, sondern arbeitsteilig entsteht und dabei von der Vision getragen wird, in einer Welt anwachsender Wissensmengen das verteilte Wissen einer ganzen Zeit für möglichst viele Leser zusammenzubringen, bekennt sich das französische Projekt der Enzyklopädie zugleich drittens zur Kollaboration. Und das ergibt, wie wir gesehen haben, eben auch die Besonderheit und auch ein Stück der Neuheit dieser Textform, die ganz anders aussieht als etwa die durch ihre überwältigende Zitatkultur gekennzeichnete gemeinschaftliche Gelehrsamkeit des Mittelalters. Man könnte ja auch sagen, im Mittelalter, Sie erinnern sich, dieses Zitatwesen, das sich berufen auf Autoritäten, das Übernehmen von Stellen, die bereits ausgelegt sind, die Kommentierungen und so weiter, all das hat ja auch kollaborativen Charakter, stimmt, aber es ist ein ganz anderes Format, das die Enzyklopädie hier entwirft und realisiert. Man könnte für die mittelalterliche Praktik, das hatte ich in der Vorlesung auch durchaus getan, das Bild des Stroms wählen, eine Art Kommentarkultur und Berufungskultur auf anerkannte Stellen, die einen großen Überlieferungsstrom generiert und die Zutaten der Einzelnen fließen in diesen Überlieferungsstrom hinein, in dem am Ende alles gleichsam zusammenfließt zu einem einzigen, in sich vielstimmigen Text. Demgegenüber wäre die Enzyklopädie eher ein aus sorgfältig konturierten Teilstücken, die als Teilstücke aber ordentlich voneinander abgegrenzt sind, gefügtes Flächengebilde oder Gewebe. Also gerade kein Strom- oder Chorwerk, in dem alle ineinander gleiten, die Beiträge, sondern etwas, wo jede einzelne Partie durchaus in der Eigenverantwortung eines Autors steht, der seinen Beitrag auch unterzeichnet und aus eigenem Wissen sachverständig geschaffen hat. Die Enzyklopädie erzählt nicht, sie postuliert auch nicht in einer mehr oder weniger stark wertenden Weise eine Lehre, etwas, das man am Ende gar zu glauben hätte, sondern sie stellt dar, was man weiß. Sie schildert und bilanziert Wissen. Ein Wissen über Sachen in streng strukturierter Form. Dass wer sich die Welt des Wissens als fortschreitend sich erweiterndes Universum vorstellt, auch um das Veralten dessen wissen muss, was eine Enzyklopädie nur enthalten kann, hatten wir diskutiert, Sie erinnern sich. Tatsächlich ist der enzyklopädische Raum einer, den man stets nur vorläufig umreißen, abbilden, in ein monumentales Werk hineinbringen kann, weil er sich ständig weiter füllt, um im Bild zu bleiben. Also wenn es ein Raum ist, kommt immer Neues hinzu. Die Metapher des Raumes liegt hier nahe und sie ist für diese Zeit in der Tat auch blickbildend, räumliche Vorstellungen vom Wissen, die diese räumliche Vision, die dem Enzyklopädieprojekt zugrunde liegt, ist interessant, weil sie uns gezeigt hat, dass das Geschichtsbild, mit dem wir hier zu tun haben, zwar die Welt bereits als eine des fortschreitenden Wissenswachstums sieht, im Grunde aber dennoch in gewisser Weise statisch bleibt. Zum Neuen kommt Vielfaches hinzu, zum Neuen kommt immer Neues hinzu, das ist die Vorstellung. Die Grundformen dessen, was aber überhaupt als Wissen gilt, sowie die Form des Raums selber, der sich da immer weiter auffüllt, sind nicht ihrerseits als im Wandel stehend begriffen in dieser Vision. Also die Vision der enzyklopädischen Totale kennt einerseits Dynamik, sofern immer mehr an Wissen hinzukommt und damit auch gearbeitet. Sie erinnern sich an die Zitate. Auf der anderen Seite ist diese Dynamik begrenzt. Der Behälter sozusagen, in dem all dieses Wissen dann zusammenkommen soll und auch die Formatierung, die diesem Wissen gegeben wird, die wird als überzeitlich gültig nach wie vor gedacht. Also in dem Sinne statisch. Radikale Verzeitlichung, ein Wandel der Wissenschaft insgesamt einschließlich ihrer Formen und Ordnungen, eine Historisierung der Formwelt selbst, der Vernunft als solcher, eine derartige Perspektive, nach welcher das Wissen gar kein enzyklopädiefähiger Raum mehr wäre gewissermaßen, sondern zu dynamisch, um überhaupt in seiner Formatierung fixierbar zu sein, eine derartige Perspektive nehmen Diderot und D'Alembert noch nicht ein. Ich sage noch nicht, weil es sehr kurze Zeit später, gerade an diesem Punkt, nochmal dramatische Veränderungen gibt und gerade die Veränderung sozusagen des Wissens in all seinen Gesichtspunkten, auch der Form, ist das der Gedanke, der dann um 1800 tatsächlich die Überlegungen, die Philosophien, aber eben auch die Projekte der Darstellung und die Textformate prägen und verändern wird. Machen wir uns das klar, also diese Zwischenstellung bezogen auf die Frage der Veränderung und der Veränderlichkeit von Wahrheit und von Wissen, so ist der Sprung zum heutigen Thema schon fast getan. Diderot war Zeitgenosse Rousseaus, wenn wir jetzt nochmal auf die Zeitleiste schauen. Diese große Enzyklopädie entsteht in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Ich hatte in der letzten Vorlesung bereits angedeutet, dass in den Jahren nach 1800 etwa der Prozessphilosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel zwar seinerseits den Ausdruck Enzyklopädie verwendet, dass er dies aber erstens in eher lässiger Form tut und zweitens, um auszuflaggen, dass das Hegelsche philosophische System gerade kein System mehr sein soll, und zwar in nahezu keiner Hinsicht mehr ein System, wenn denn System heißt statisch, kann irgendetwas fixiert werden an Fragen der Vernunft, des Philosophierens, des Denkens, des Begriffs etc. Hegel spricht von Enzyklopädie vielmehr, um auszuflaggen, dass es um Bewegtes im Bewegten geht. Dass die Darstellungsaufgabe, vor der Philosophie steht, darauf hinausläuft, eine Totalität in radikalem Wandel auszuformulieren, auf den Begriff zu bringen und in die schon zu statische Form Text eigentlich zu bringen, über die wir ja leider nur verfügen. Hegel gehört damit erkennbar auf die andere Seite jenes Umbruchs, den ich angedeutet habe, der Ende des 18. Jahrhunderts die europäischen Wissenschaften erfasst und erdrutschartig verändert. Während in Frankreich zum magischen Datum 1789 die Revolution mit Einführung einer neuen Zeitrechnung stattfindet und das Denken und die Künste verwandelt, ändert sich in diesen Jahren nicht nur das Philosophieren, sondern es ändert sich eben auch die Textform, die Textformen, derer sich das Philosophieren bedient. Heute soll es eben vor diesem Hintergrund um den philosophischen Aphorismus gehen, also um eine dezidiert kurze Textform. Diese hat in der Philosophie durchaus Tradition. Das Wort Aphorismus geht aufs Griechische zurück und bezeichnet in der Tat in der griechischen Antike bereits auch sowas Textförmiges, den knapp abgegrenzten medizinischen zunächst Lehrsatz. Wir hatten schon gesehen, dass die Aufklärung nicht nur philosophische Systeme hervorgebracht hat, sondern die Leserschaft dann von der Renaissance an und der Aufklärungszeit auch philosophische Fiktionen, Dialogliteratur und überhaupt literarische Experimente liebte. Also erstens antike Formate wieder aufgegriffen hat, diese aber auch weiterentwickelt und spielerisch durchaus die Fragen, die die Philosophie bewegen, variiert hat, parallel, sage ich mal, zur Welt der akademischen strengen Formate und insbesondere zur Welt der großen Systeme. Also philosophische Pointen, Literatur mit wahrem Tiefgang oder dergleichen, das ist etwas, das auch in der Aufklärungszeit mit dieser wachsenden Leserschaft, Sie erinnern sich, Buchmarkt, bürgerliche Leserschaft wächst in dieser Zeit, bekannt ist, beliebt ist und insofern gibt es auch kurze Formate und auch etwas, was man aphoristische Schreibweisen nennen könnte, in der Aufklärungsliteratur und unter den philosophischen Autoren dieser Zeit, also durchaus im 17. und 18. Jahrhundert. Seine große Form hat der Aphorismus aber später, nämlich just in jener Zeit, als der umfassende Vernunftglaube, für den die enzyklopädische Epoche steht, sich von innen wie von außen mit den angedeuteten Umstürzen konfrontiert sieht, also in jener Zeit, die wir heute rückblickend als die Entstehungsphase der Moderne ansehen müssen, um 1800, in der das Systemphilosophieren endgültig in die Brüche geht. Ich will jetzt einen kurzen Seitenblick auf die Literatur machen. Ich will nicht zu viel über die literarische Textproduktion des ausgehenden 18. Jahrhunderts sagen und über andere Prosaformate jener Zeit, namentlich der Revolutionszeit. Kurzer Seitenblick aber nochmal auch als Rückerinnerung. Wir hatten schon bemerkt, dass es zu dieser Zeit einen bürgerlichen Zeitschriften- und Buchmarkt gibt, ein klares Verständnis der literarischen Autorschaft, also diese Selbstverständlichkeit oder diese Institution, dass es einen Autor gibt, der signiert die von ihm produzierten Zeilen, die nicht nur er vor dem Zensor zu verantworten hat, sondern deren Urheber er auch ist. Also auch vom Leser als Urheber wahrgenommener Urheber. Unter diesen Bedingungen gedeiht im 18. Jahrhundert vor allem nicht nur das wissenschaftliche Publizieren, sondern eben auch der schon angesprochene Buchmarkt oder literarische Markt. Sie erinnern sich, auch die französische Enzyklopädie war durch Subskribenten vorfinanziert, also tatsächlich sozusagen von privat, nicht nur durch Fürsten in Auftrag gegebenes schreiben, sondern tatsächlich durch Investoren, sagen wir mal, oder private Interessenten mitfinanziert. Es entwickelt sich in dieser Zeit also eine breite Öffentlichkeit, die aktiv lesend, reagierend unter Umständen auf von Autoren geschriebene Texte zugreift. Und es entwickelt sich eben auch eine schöne Literatur, die nicht nur als Unterhaltungsformat daherkommt, sondern von der vollen Inanspruchnahme eines ästhetischen Werkverständnisses lebt, also eine Literatur als Kunst. Auch das ist ja nicht selbstverständlich, dass sozusagen bestimmte, zumindest literarische Werke, tatsächlich mit dem vollen Anspruch auftreten, Kunst zu sein und von jemandem geschaffen zu sein, der Künstler ist. Unter diesem Vorzeichen steht über das 18. Jahrhundert hinweg zunächst der Roman. Also die literarische Gattung, die für diese Zeit prägend ist, ist der Roman. Hinzu kommen aber auch avantgardistischere Formate, insbesondere in der Literatur des Sturm und Drang und dann in der sogenannten Frühromantik und Romantik entsteht etwas Neues, die Literatur einer Generation, die nicht nur von anderen Welten träumt, könnte man sagen, sondern auf der einen Seite tatsächlich revolutionäre Aufbrüche und eine politische Revolution erlebt und andererseits eben auch im Schreiben aufbricht zu neuen Ufern, also nicht nur inhaltlich, sondern eben auch von der Art, wie geschrieben wird und auch von der Art, wie man das Schreiben als Aktivität, das Lesen, das Entwerfen von etwas hingeschriebenen, fiktionalen, mag man sagen. Es ist aber nicht nur Fiktion, die sozusagen als Fiktion glänzt, sondern die sich auf Welt richtet und Ausdruck sein soll von etwas, das heißt auch in einem Maße als existenzielle Äußerung auftritt, dass andere Dinge ins Spiel kommen als in der Romanliteratur der Aufklärungszeit vorher, die sozusagen ein Stück weit als Gegenwelt für sich steht, die nicht ihrerseits unbedingt sozusagen den Kontakt zur Wirklichkeit, in der das geschrieben worden ist, sucht. Es sei denn durch wiederum recht distanzierte Verfahren. Sie erinnern sich an unsere Besichtigung der Utopien. Hier war zum Beispiel die Ironie, der ironische Bezug auf die Realität, die sich gespiegelt findet in der Fiktion, natürlich da. Und das war auch brisant, das war auch politisch intendiert. Aber wir hatten nicht sozusagen, wie dann in der romantischen Schönliteratur, die Situation, dass sozusagen bis in die Innerlichkeit des Erlebens des Autors, der da schreibt, selbst hinein, der Weltkontakt des Geschriebenen gesucht wird zu der Welt, in der der Leser sich befindet, sodass sozusagen auch der Leser existenziell betroffen ist. Die Literaturwissenschaftler unter Ihnen wissen, dass zum Beispiel Goethes Werther als einer der Texte gilt, der in einem Maße, wie das vorher nicht bekannt war, sozusagen durchschlagend diese Art von unmittelbarer Betroffenheit bei Lesern ausgelöst hat. Also dass man sozusagen sich selbst im Text findet, also sich das eigene Leben so weit getroffen findet, dass man mit dieser Erfahrungs- und Erlebenswelt, dem Leiden in diesem Fall des Werther, sein eigenes Leben so eng verbindet, dass es dann auch zu Selbstmorden kam unter den oder Selbsttötungen unter den Lesern und Leserinnen dieses Buches. Ich will das nicht vertiefen, ich will nur markieren, dass parallel zu dem, was uns primär interessiert, nämlich der philosophischen Textproduktion, sich hier auch in dieser zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sehr, sehr viel tut im Bereich der Literatur. Und in gewisser Weise entsteht das, was wir als Literatur dann auch von anderen Formen von Texten unterscheiden können in dieser Zeit. Kunst war das Stichwort. Also die Inanspruchnahme, Kunst zu sein für literarische Werke, wird in dieser Zeit plausibler, deutlicher, klarer. Es differenziert sich ein Lese- und Schreibuniversum, sagen wir mal, heraus. Das Kunstwerk verändert in dieser Zeit auch wiederum seine Charakteristik. Also das, was es als Kunst auszeichnet, verändert auch seine Qualität. Ganz grob gesagt könnten wir vielleicht sagen, dass das Kunstwerk das Problem des Kontakts zur Welt, das Faktum, dass es selbst als Fiktion auftritt, als Gegenwelt, seinerseits thematisiert, problematisiert und die Nähe zur Welt, also diesen Rücksprung sozusagen in die Wirklichkeit, die thematisiert oder gerade nicht thematisiert wird, aktiv sucht und dass die literarischen Formen, mit denen die ambitionierte Literatur der Zeit damals arbeitet, genau darauf hinzielen, dem Leser nicht einfach nur Gegenwelten anzubieten, in die man sich irgendwie verlieren kann, die reizvoll sind, spannend, interessant oder dergleichen, dem Leser auch nicht nur Trost anzubieten oder Belehrung oder Bildungsgüter, Wissen, das man mitnehmen kann aus dem Buch, sondern das Anliegen der Literatur ist, jedenfalls der radikalen, der künstlerisch radikalen, ambitionierten und ein Stück weit eben auch philosophisch ambitionierten Literatur, ist die Provokation der Wirklichkeit selbst, in der der Leser steckt und in der sich auch das Werk weiß und die das Werk als Werk problematisiert. An diesem Punkt im Bündnis mit dem Leser, an den Leser jedenfalls appellierend, vielleicht auch den Sprung sozusagen zwischen den Seiten, was ist überhaupt Fiktion, was ist überhaupt Realität und dergleichen, versucht vorzuführen, spürbar zu machen, zu problematisieren, zu reflektieren und so weiter. Man könnte sagen, es gibt eine Art Kampfansage der Texte gegen die Realität, so wie sie ist. Eine Kampfansage, die darauf hinausläuft, dass Text, obwohl er Text ist, die Welt von jener Rückseite ihrer selbst her, die die Texte möglicherweise darstellen, aus den Angeln zu heben versucht. Und dem hat jedenfalls demonstriert, wie stark Texte sind und was sie alles können. Sie können die Grenze des Wirklichen als solche befragen und sie können zu den Anstrengungen gehören, die versuchen, die Welt nicht so zu lassen, wie sie ist. Das wäre jetzt meine ganz bewusst sehr laienhafte Umschreibung dessen, was auch Anliegen der Literatur in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu werden beginnt und bis heute auch Anliegen der Literatur ist. Und wie gesagt, der Roman war das erste Format, in dem Fiktion anfängt, wirklich sozusagen ihre eigene Macht, ihr eigenes Gewicht zu entfalten, auch zu spielen mit der Option, alternative Welten zu entwerfen und diese dann in ein Spiegelverhältnis zur Realität zu setzen. Kürzere Formate kommen hinzu, denn der Roman, wie das philosophische System, ist eine erklärte Langform. Und damit kommen wir jetzt wieder, können wir jetzt wieder zurückblicken von der schönen Literatur auf die Philosophie. Auch in der Philosophie haben wir eben in der Zeit der großen Systeme die Frage, was ist mit den kurzen Formen? Und ich habe angedeutet, es gibt sie. Es gibt sie in der Philosophie ganz generell, im 18. Jahrhundert auch. Es sind dann ja Sammlungen von Sentenzen. Ihr Status ist aber der, dass sie eher ja, in den Bereich der unterhaltenden, beiwerkhaften Seite des Philosophierens gehören. Und noch früher, Sie erinnern sich, hatte es ja auch eine mnemotechnische Seite, also diese Kurzformen, die man sich gut merken kann. Sie erinnern sich an die Briefe, etwa des Seneca, ich komme auch gleich nochmal darauf zurück. Halten wir also fest, zunächst, die Kurzform muss sich in der Philosophie des 18. Jahrhunderts nicht gänzlich neu erfinden. Die strenge Unterteilung in logisch in sich stimmige Abschnitte von etwas, in denen dann diese Abschnitte schon eine gewisse Selbstständigkeit haben, namentlich das Vorbild der Mathematik, die Formulierung von Axiomen, denken Sie an Spinoza, bringt schon aus sich heraus einen Stil hervor, in dem diese kleinen Einheiten eine große Rolle spielen. Also stichfeste, hieb- und stichfeste Kurzsentenzen. Axiome sind ja, haben ja diesen Charakter. Auch das Zitat ist eine Kurzform, wenn man will, die dann verpackt in andere textuelle Umgebungen ihre Rolle in eingebetteter Art spielt, aber eben doch als kurze, prägnante Formel herausgelöst werden kann und auch immer herausgelöst worden ist aus längeren philosophischen Kontexten. Denken Sie an die Funktion von Bibelstellen. Auch das sind Kurzformen, die kolportiert wurden, wiederholt wurden, mehr oder weniger als Zitat, vielleicht aber auch einfach als sozusagen als Wahrheit, die man beherzigt, die man bei sich trägt und so weiter. Und auch schon die ganz frühen Stellen, die, was wir als Fragmente kennen, erinnern Sie sich, sind ja kolportierte Stellen gewesen, griechische Autoren, die uns berichten etwa, was die Lehre des Thales gewesen sei oder dergleichen. Und dann kommt eine kurze Wendung, die auch, wir würden sie nicht als Aphorismus bezeichnen, aber die jedenfalls als kurze Formel irgendwie zusammenfasst. Thales sagt oder Demokrit sagt das und das. Und diese Formulierungen sind in sich auch so gewählt, dass sie sozusagen griffig sind, ein Anfang, ein Ende haben, dass man gut mit ihnen umgehen kann, gedanklich. Also all das gab es. Und ist auch in unterschiedlicher Form gebündelt, zusammengefasst, gesammelt oder dergleichen nachlesbar, auch physisch sozusagen verbunden gewesen, als Ansammlung von kurzen Stücken. Was ändert sich jetzt an der Wende zum 19. Jahrhundert? Die kurze Form, könnte man ein wenig salopp sagen, die kurze Form sagt nun der Langform tatsächlich den Kampf an. Es geht jetzt um eine extreme Verknappung, die für ein verändertes Bild nicht nur des Schreibens oder Lesens oder der Rezeption oder der Reflexion steht, sondern tatsächlich ein Stück weit damit zu tun hat, dass die Vernunft anders aufgefasst wird. Sie soll keine überzeitliche Gestalt mehr haben, sondern in der Zeit muss sie auf den Punkt kommen. Vielleicht sogar als Punkt das Strömen der Zeit durchbrechen. Insofern, das wäre meine These für heute, steht die Karriere des Aphorismus gerade in der Zeit um 1800 tatsächlich für ein verändertes Wissenschafts- und Philosophieverständnis. Nämlich eines, das weniger die Fortschreibung und Ergänzung des bisherigen Denkens, auch weniger das Kommentieren oder Weitertragen des schon Vorhandenen im Blick hat, sondern die Probe auf den Traditionsbruch macht. Bevor ich auf die philosophieinternen Vorbilder eines aphoristischen Philosophierens zu sprechen komme, wie gesagt, es gibt viele, und wir werden die uns gleich nochmal genauer ansehen, bevor ich darauf komme, möchte ich noch einmal auf die historischen Umstände eingehen, die auch mit im Spiel sind für das Programmatischwerden der kurzen Form. Also dieses Programm, dass es etwas damit auf sich hat, dass es gewissermaßen die beste, richtige, einzig mögliche, einzig angemessene Form künftig nur noch sein kann. Diese unruhige Zeit, Revolution, überhaupt auch die Jahre davor, ist die unruhige Zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts ist eine der Nachrichtenströme, eine der lebendigen Zeitungs, des lebendigen Zeitungs- und Flugschriftenwesens. Es ist die Zeit der Abschaffung der Sklaverei in Amerika. Es ist, wie gesagt, die Zeit der Französischen Revolution. Und das mag spekulativ sein, aber wenn wir jetzt nochmal die Seite der Textformen anschauen, dann ist das das textuelle Universum, das zunehmend Zeitungsartikel, Zeitungen überhaupt, Pamphlete, Flugschriften, Plakate und so weiter in den Mittelpunkt rückt, gerade dort, wo Auseinandersetzungen stattfinden, wo Themen diskutiert werden, wo Kontroversen sind. Das ist natürlich eine sozusagen auch mediale Folie, vor deren Hintergrund die philosophischen Systeme, die dicken Bücher, die mehrbändigen Werke, das, was über Jahrhunderte in Bibliotheken steht, ruht, könnte man fast sagen, natürlich sozusagen in das Licht getaucht wird, zu statisch zu sein, zu groß, zu umfangreich, zu schwer, zu vergangen, zu sehr rückwärtsgewandt, wie auch immer die Metaphern sein mögen. Also die kurzen Texte stehen einfach auch außerhalb des Wissenschaftssystems oder der Philosophie im engeren Sinne für Gegenwart, für das, was Gegenwart und Zukunft ausmacht, das für das, für das Streiten über Wandel. Sie besitzen die Aura der Freiheitlichkeit, diese kurzen Texte, die einfach so auftauchen, ja, die irgendwo zu haben sind, kurz vielleicht auch nur zu haben sind, dann schon wieder weg sind. Es sind die kurzen Formate, die das Signum der Präsenz besitzen. Nicht geduldig eine Großarchitektur unvergänglicher Wahrheiten ausarbeiten, so könnte man das vielleicht in die Schreibtischperspektive hinein übersetzen, sondern blitzartig denken, dicht gedrängt alles auf einen Satz oder wenige Sätze von maximaler Schärfe bringen, das ist die Form, die vielleicht am ehesten mit dem Ideal des plötzlichen Durchbruchs, mit dem Begehren der Aktualität, mit dem Pathos der Tat und mit dem Vorbild der politischen Intervention korrespondiert, das für diese Jahre so sichtbar war, also gerade in den Großstädten sichtbar war, aber auch eben aufs Land ausstrahlungsfähig, präsent für viele. Machen wir uns zunächst klar, auf den Blitz komme ich noch zurück. Ich habe eben gesagt, blitzartig denken, also das wird gleich noch Thema sein. Machen wir uns zunächst aber klar, dass die Aufklärungszeit die kurze Textform in der Philosophie kennt, wie gesagt, und eben auch vielfältig nutzt. Neben den klassischen Vorbildern, den antiken Vorbildern, medizinische und ethische Lehrsätze, Spruchweisheiten, auch die Lehrbrief, in der Lehrbriefliteratur überlieferten Formeln, die ja so eine Art Faustregelcharakter haben, da noch auf den mündlichen Gebrauch, auch die mündliche Weitergabe zugeschnitten sind, auf das tägliche Memorieren möglicherweise. Sie erinnern sich, wie gesagt, Seneca, Epikur, Epiktet, Marc Aurel, Autoren, die alle in der Aufklärung wichtig sind, gelesen werden, auch eben für mögliche Schreibformen stehen. Und da ist auf der anderen Seite auch schon erwähnt das Vorbild der Mathematik. Eines der wohl bekanntesten notizenkondensierenden Werke, das Spruchweisheiten versammelt, sind die Pensées sur la Religion, die 1670 publiziert sind. Man könnte übersetzen Religionsgedanken, und sie stammen von einem großen Mathematiker und Philosophen, Blaise Pascal. Hier sehen Sie, dass die Mathematik mehr noch als die Ethik möglicherweise das Schreibideal prägt. Und Pascal hat das in einer frühen Schrift über die Geometrie auch ausdrücklich formuliert. Über den geometrischen Geist von 1655 stellt er die Forderung auf, die wir schon kennen, alle Begriffe seien zu definieren, alle Sätze seien zu beweisen, und wo das nicht möglich ist, müsse die Philosophie einspringen, also wo man nicht mathematisch vorgehen muss, braucht man Philosophie, aber auch die Philosophie muss sich axiomatisch deduktiver Verfahren bedienen, das heißt, sie muss beginnen mit Axiomen, und sie muss dann darauf eine systematische Überlegung oder eine Überlegung jedenfalls aufsetzen. Wie systematisch die sein kann, ist dann die Frage. Die Pensées von Pascal tun nun genau das. Sie übertragen die Schritte eines Vorgehens More Geometrico auf das Denken, aber eben im Unterschied zu Spinoza, Sie erinnern sich, wir hatten uns das angesehen, wie das aussieht, wenn man ein ganzes System baut, ein philosophisches, nach diesem geometrischen Vorbild. Das macht Pascal nun nicht, sondern er bleibt, was wichtige Grundfragen angeht, gewissermaßen beim ersten Schritt dieses Vorgehens stehen in den Pensées, also in diesen Religionsgedanken. Was er tut, ist, er versucht, Axiome zu formulieren. Pascals Pensées, wenn Sie, ich weiß nicht, wer hat die schon mal gelesen? Das sind schrecklich bekannte, ist eine schrecklich bekannte Sammlung. Okay, also wenn Sie Lust haben, werfen Sie mal einen Blick rein. Ich verteile ja gerne immer auch Leseanregungen. Sie erfüllen nicht, wenn Sie sich das anschauen, ein rationalistisches Programm. Es ist ein Augenzwinkern mit dabei, es ist ganz klar. Er macht sich diese Gedanken genau an der Stelle, die er in diesem Werk über den geometrischen Geist markiert, da wo nämlich es nicht möglich ist, alle Begriffe zu definieren und alle Sätze zu beweisen. Da muss man dann philosophisch vorgehen und das geht nicht einfach, indem man jetzt sozusagen geometrieartige, knappe Formeln findet. Also er probiert herum, er arbeitet tastend. Insofern kommt es an vielen Stellen doch eher zu so etwas wie unausgearbeiteten Notizen, die der Formulierung von so etwas wie einem Lehrsatz höchstens vorangehen könnten. Aber man sieht doch, wie diese Sätze, die Pascal da ausarbeitet, dem Gebot mathematischer Knappheit folgen und wie sie sozusagen dieses Ideal des Lehrsatzhaften im schwierigen und ungenau, nur ungenau auf den Punkt zu bringenden verfolgen. Der Themenkreis, den Pascals Anläufe zu Axiomen, sagen wir mal, oder vielleicht auch Gedankensplitter ausschreiten. Die Themen, also der Themenkreis reicht von einem intensiven Nachdenken über die Möglichkeiten und rationalen Implikationen des christlichen Gottesglaubens. So heißt es ja auch, Religionsgedanken. Über die menschliche Natur und die Natur überhaupt, etwa das Wesen des Zufalls, bis hin zu grundsätzlichen Fragen wie, was ist Wahrheit, was ist Philosophie, was ist die Rolle der Philosophie. Es geht an vielen Stellen auch sehr ironisch und humorvoll um die Philosophen, wie die so sind, wo deren Grenzen und Möglichkeiten liegen. Und es geht um die Fallstricke und die Sackgassen, in die das Denken gerät, zum Teil geraten muss. Und es geht um Methodenfragen. Die, das ist jetzt ein Zitat, die gewaltsam, die Worte fügend Antithesen machen, gleichen denen, die der Symmetrie zuliebe blinde Fenster bauen. Ihre Richtschnur ist nicht, richtig zu sprechen, sondern richtige Sätze zu bilden. Zitat Ende. Das ist so ein Gedanke Pascals. Sie sehen hier inhaltlich, es geht um Wahrheit, es geht kritisch um die Frage, wie macht man das? Antithesen nicht gewaltsam herstellen, bloß richtige Sätze bilden, sondern, das wäre die Botschaft, eigentlich muss man richtig sprechen, also auf Wahrheit gehen. Also es geht um die sozusagen gekünstelte, gezwungene Art der Formulierung von Thesen. Das äußere Richtigfügen von Worten kann noch kein Wahrheitskriterium sein. Also kritische Bemerkungen enthält das Werk in großer Zahl. Die gehen zum Teil in diese Richtung, auch in ganz viele andere Richtungen. Worauf es ihm generell ankommt, könnte man zusammenfassend sagen, ist die Kenntlichmachung von Grenzen der Vernunft, insbesondere wo es um das religiöse Entscheiden geht. Das Gesetz verpflichtete zu dem, was es nicht gewährte, die Gnade gewährt, wozu sie verpflichtet. Das ist zum einen natürlich jetzt etwas, über das man inhaltlich schon gründlicher nachdenken müsste. Hier merken Sie auch, es ist auch ein Zug dieser literarisch pointierten Bauweise von solcher kurzer Überlegungen in solchen quasi symmetrischen Halbsätzen, ein bisschen verwickelte, vielleicht auf den ersten Blick paradox scheinende Überlegungsherausforderungen einzufangen. Also das Gesetz verpflichtet zu dem, was es nicht gewährte, die Gnade gewährt, wozu sie verpflichtet. Das hat fast sozusagen poetische oder lyrische Qualitäten, diese spiegelsymmetrische Umkehrungen oder Umwendungen mit einbeziehende Komposition. die Pointe, auch das ist deutlich, es geht um Pointen, es geht um diesen Aha-Effekt, der irgendwann vielleicht erst beim zweiten oder dritten Lesen entsteht. Die Pointe hat dann etwas von einer verblüffenden Überbietung. Oder es kann auch eine Art Falle sein, eine Aporie, etwas, wo man hineingelenkt wird und dann erstmal stecken bleibt. Nochmal zwei Beispiele. Herrischer als irgendein Führer, so Pascal, gebietet die Vernunft. Denn wenn man ihm nicht gehorcht, ist man unglücklich. Gehorcht man ihr nicht, ist man ein Tor. Also auch hier, man könnte über diese einzelnen Stücke jeweils eine ganze Vorlesung sozusagen an denen festmachen. Auch hier sehen Sie aber dieses Spiel mit diesen Verschränkungen auf der einen Seite, diesen Wechselverweisen, dieser symmetrischen, in sich dann fast ringförmig geschlossenen Konstruktion und diesen Aha-Effekten, die dabei rauskommen. Herrischer als irgendein Führer gebietet die Vernunft, denn wenn man ihm nicht gehorcht, ist man unglücklich. Gehorcht man ihr nicht, ist man ein Tor. Zweites Beispiel, der Mensch ist weder Engel noch Tier und das Unglück will, dass wer den Engel will, das Tier hervorbringt. Der Mensch ist weder Engel noch Tier, das Unglück will, dass wer den Engel will, das Tier hervorbringt. Also hier geht es eindeutig eher so in so eine moral-physionomische oder menschenbeobachtende Kommentierung moralphilosophischer Art. Es lassen sich in den Pensées aber neben diesen kunstvoll gebauten Stücken auch lapidare Bemerkungen finden, die nicht so komplex sind, die einfacher daherkommen, wo man sich dann fragt, ist das eine Notiz? Das Denken macht die Größe des Menschen, Sätze wie diese, oder andauernde Rede langweilt, oder Gehorsam, Gedankenstrich aus Laune, oder der Schnabel des Papageis, er putzt ihn, obgleich er sauber ist. Also das steht dann da so dazwischen gemischt. Es hat Witz, man weiß nicht genau welchen. Auch diese kurzen Bemerkungen sind nicht oder scheinen zumindest nicht pointenlos. Wir werden nicht versichert, was genau gemeint sein könnte. Man ahnt aber, da wird angespielt auf etwas. Man ahnt auch jeweils, es mag Kontexte geben, etwa der Satz mit dem Papageienschnabel entstammt einem Rahmen, in dem es wohl um die Philosophie und die philosophischen Äußerungsformen geht, also Philosophen. Ja, wenn man sich das jetzt so vorstellt, der Schnabel des Papageis, er putzt ihn, obgleich er sauber ist, wer weiß, was gemeint sein kann. Also vielleicht dieses umständliche vorher erklären, warum man etwas tut oder sich vorher absichern oder was in der Art. Also bleibt offen. Generell lassen Pascals Pensées am ehesten ein halb religiöses, halb mathematisches Notizheft an so etwas in dieser Art denken. Also es hat etwas Notizhaftes, es ist auf der anderen Seite durchkomponiert, die Mischung ist gewollt, der Humor oder dieses geistreiche, auf Pointen angelegte ist ganz eindeutig sozusagen der Grundton, der angestrebt ist, der Leser wird unterhalten, der Leser wird aber auch irritiert und er... Also viele dieser Pensées haben Gewicht, um es auch nochmal so metaphorisch auszudrücken. Also es ist auch ein ernsthaftes Ringen um Thesen, nicht in allem gleichermaßen, aber jedenfalls in vielen dieser kurzen Stücke ganz zweifelsfrei im Spiel, sodass auch wenig Zweifel besteht, dass es sich hier um ein philosophisches Werk handelt. Die Einträge sind unterschiedlich lang und zum Teil auch durchaus sehr lang. Also es finden sich längere Reflexionen, die so über mehrere Seiten hinweggehen. Die Editionsgeschichte dieser Pensées, dieser Sammlung ist abenteuerlich, sofern die immer wieder auch umgruppiert sind. Es gibt eine Menge Ausgaben davon, wenn Sie sehen, dass die auch unterschiedlich gegliedert sind. Im kollektiven Gedächtnis eingegangen sind im deutschsprachigen Raum vor allem diejenigen Aphorismen, die sich auf das Verhältnis von Rationalität und Irrationalität beziehen. Mathematische Gewissheit auf der einen Seite, Glaubensgewissheiten auf der anderen Seite. Oder aber auch ganz interessant, also die Frage der Mathematik, das wird bei Pascal auch überhaupt mit der Frage nach Automatismus, also es gibt ja zwei Formen des Zufalls, also nach Automaton sozusagen verbunden, also wie weit ist die Welt gesetzmäßig determiniert, wo ist sie es nicht. Also insofern der Gegensatz Maschinen auf der einen Seite, Wesen mit Willen und Begehren auf der anderen Seite. Auch das ist ein Thema, das sich bei Pascal variiert findet. Hierzu vielleicht auch nochmal eine Stelle, ein Beispiel. Die Rechenmaschine zeigt Wirkungen, die dem Denken näher kommen als alles, was Tiere vollbringen. Aber keine, von denen man sagen könne, dass sie Willen habe, wie die Tiere. Oder eine ganz berühmte Stelle, die Sie entweder direkt kennen oder auch sozusagen aus Anspielung kennen. Eine ganz berühmte Stelle, die wieder etwas anders gelagert ist. Auch das, denke ich, eine Facette, für die Pascal auch ja, für die Philosophie bis heute steht. Also die Situation des Menschen in der Welt, in der er sich findet, also so eine Art anthropologische Perspektive, vernunftanthropologische oder ordnungsanthropologische. Die Stelle lautet, nur ein Schilfrohr, das Zerbrechlichste in der Welt ist der Mensch, aber ein Schilfrohr, das denkt. Die Formulierung wird meistens nur bis hierher zitiert. Die Stelle ist etwas länger und sie geht wie folgt weiter. Also der Anfang war, nur ein Schilfrohr, das Zerbrechlichste in der Welt ist der Mensch, aber ein Schilfrohr, das denkt. Nicht ist es nötig, dass sich das All wappne, um ihn zu vernichten. Ein Windhauch, ein Wassertropfen reichen hin, um ihn zu töten. Aber wenn das All ihn vernichten würde, so wäre der Mensch doch edler als das, was ihn zerstört. Denn er weiß, dass er stirbt und erkennt die Übermacht des Weltalls über ihn. Das Weltall aber weiß nichts davon. Die ganze Würde des Menschen besteht im Denken. An ihm müssen wir uns aufrichten und nicht am Raum und an der Zeit, die wir doch nie ausschöpfen werden. Bemühen wir uns also, richtig zu denken. Das ist die Grundlage der Sittlichkeit. Ende dieses Gedankens. Es ist Kant, der ganz konkret auf die Metapher vom Schilfrohr zurückkommen wird, und der auch, wenn man so will, dieses pascalsche Motiv aufnimmt. Also es gibt dieses determinierte Universum, Raum, Zeit und so weiter. Die Würde, die eigentliche Würde des Menschen besteht aber im Denken, also in dem, was auf einer ganz anderen Ebene liegt. Auf der Ebene von Natur existiert der Mensch. Er könnte genauso und auch sehr leicht zerstört werden, getötet werden. Entscheidend ist die Reflexion, die ausmacht, dass der Mensch weiß, dass er stirbt, dass er die Übermacht des Weltalls kennt und, man könnte sagen, dennoch denkt und sich in der Welt dessen, was sozusagen im Denken machbar ist, gut wäre und so weiter orientiert, als Grundlage der Sittlichkeit. Das ist, also diese Perspektive auf die Doppelstellung sozusagen, die der Mensch hat in der Welt und die Besonderheit, die in der praktischen Perspektive und in der Perspektive des Dennoch-Denkens und der Freiheit dennoch steckt, das ist das, was bei Kant auch der Sache nach inhaltlich aufgenommen und weiter ausbuchstabiert wird. Also man könnte sich diese kurze Passage durchaus als eine Art Axiom vorstellen, als einen Grundsatz für eine mögliche praktische Philosophie. Und so hat Kant, könnte man etwas spekulativ sagen, das auch aufgegriffen. Also seine ja, theoretische Philosophie und praktische Philosophie klar trennende Architektonik angesetzt und seinen Würdebegriff. Pascals Gedanken bezeichnen sich selbst nicht als Aphorismen und wurden zu ihrer Zeit auch nicht als Aphorismen bezeichnet. Die Sammlung ist eher doch im Ganzen gesehen so etwas wie die Niederschrift einer Lehre, als dass sie ein Textexperiment sein will. Also wir sehen hier kühne, freche, auch gewitzte Überlegungen in einer sehr freien Form versammelt. Die Orientierung an der Mathematik läuft mit, aber wird sozusagen nicht als sklavisch enges Format verwendet, sondern das ist so eine Art Leitbild und Pascal nimmt sich viel Freiheit, da seine Textform weiter auszugestalten. Dennoch haben wir hier, würde ich sagen, nicht direkt ein radikales Textexperiment vor uns, sondern wir bewegen uns erkennbar hier noch ja, im Bereich dessen, was in der Philosophie so alles möglich und erlaubt ist und was auch erkennbar als potenziell philosophisch vom Leser rezipiert wird. Das Ideal der komprimierten Form läuft vor allem darauf hinaus, zuzubilligen, dass gerade auch das Kurze die Wahrheit mit Klarheit zu verbinden vermag und damit ja sozusagen doch das, was also sowas im philosophischen Sinne Fertiges abliefert. Etwas Belastbares hinstellt, das so klar und so knapp und so knackig wie möglich ausformuliert ist. Machen wir einen zeitlichen Sprung jetzt ins letzte Drittel des 18. Jahrhunderts, also in diese Zeit, über die ich eben schon so viele Vorbemerkungen gemacht habe. Tun wir das, so finden wir methodenbewusst, begrifflich feinsinnig und philosophisch pointiert in den Aphorismen eines ebenfalls naturwissenschaftlich ausgebildeten Intellektuellen, nämlich in den berühmten Sudelbüchern von Georg Christoph Lichtenberg, ein anderes Themenspektrum und ich denke einen, gerade verglichen mit Pascal, literarisch deutlich experimentelleren Ansatz. Lichtenbergs Notizhefte, Sudelbücher, ist auch ein deutlich ironisches Stichwort, das er dafür gibt. Diese Notizhefte überspannen über 30 Jahre. Also er hat eigentlich fast sein ganzes denkendes Leben kontinuierlich diese Bücher oder diese Hefte geführt und füllte sie bis zu seinem Tod, 10 Jahre nach der Französischen Revolution im Jahre 1799, mit Beobachtungen, Schnurren, Gedanken, aber auch Sätzen, die man nicht zögern wird, philosophisch zu nennen. Ob Lichtenberg ein Philosoph war oder nicht, ist ein Thema, über das man trefflich streiten kann. Ich würde sagen, der Streit ist müßig. Was soll das schon heißen? Also ja oder nein oder ein bisschen oder wie auch immer. Also die Texte, um die geht es. Und sie sind inhaltlich philosophisch interessant und auch in der Diskussion. Allerdings randständig, denn eine Besonderheit bei Lichtenberg ist, dass er die philosophische Langform nicht genutzt hat. Er hat also nicht wie andere Autoren, wie früher die Autoren im 17. und 18. Jahrhundert auch kurze Dinge geschrieben, aber auch lange und ist deswegen sozusagen zweifelsfrei auch als akademisch Schreibender, zum Beispiel Systemphilosoph unterwegs gewesen, sondern er hat tatsächlich nur in kürzeren Texten oder aber eben in diesen Notizen sich geäußert und in dem Sinne auch keine Theorie formuliert, also keine umfassende Philosophie hinterlassen. Insofern ist er ein Grenzfall, aber ein Grenzfall, der sozusagen Hintersinn und Methode hat, sofern Lichtenberg, dafür spricht vieles, auch bewusst dieses Medium der kurzen Aussagen, der kurzen und prägnanten, punktierten sozusagen Überlegungen genutzt hat. Er ist philosophischer Stichwortgeber der Spätaufklärung und beginnenden Romantik, als solches bedeutsam. Wie gesagt, mit dieser Schreibspanne von 1765 bis 1799 überspannt er auch genau diese heiße Zeit, auch politisch heiße Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts. Und ich denke, man kann ihn insofern zu Recht als Erfinder des philosophischen Aphorismus im vollen Wortsinn bezeichnen, weil er das liefert, was ich vorhin eine programmatische Verwendung des Aphorismus genannt habe. Das heißt, er lässt durchblicken, dass das philosophische Denken die kurze Form nicht nur verwenden kann, sie auch nicht nur als belastbare, sozusagen vollwertige, lehrsatzhafte Form irgendwie nutzen sollte, sondern warum das philosophische Denken, das und warum das philosophische Denken diese kurze Form aus inhaltlich wesentlichen, aus philosophischen Gründen sogar fordert. Das, denke ich, wird bei Lichtenberg zumindest gezeigt und an vielen Stellen knapp angedeutet oder angesprochen, ein Stück weit auch. Auch dazu hat er keine Theorie in dem Sinne verfasst, aber es ist deutlich, dass es nicht nur darum geht, hier auch in der kurzen Form zu philosophieren, sondern dass hier nicht in der langen Form philosophiert wird und dass es in der Sache Gründe hat, sich des Aphorismus zu bedienen. Aus der Fülle dessen, was sich hierzu auf der Basis von Lichtenbergs überreicher Aphoristik sagen ließe, möchte ich zwei Aspekte herausgreifen und bringe natürlich jetzt Deutung mit, sofern wir bei hier eben viel Implizites oder nur in Anspielungen Ausgesagtes vor uns haben. Ich denke, dass Lichtenberg zum einen mit großer Kunst etwas in Szene setzt, was man die Ästhetik des Kleinen nennen könnte. Er entwickelt eine miniaturisierte, die kleine Abweichung in den Mittelpunkt rückende Idee von gedanklicher Kreativität. Und er tut dies einerseits, indem er Thesen in dieser Richtung formuliert, aber eben andererseits auch, indem er, sehr folgerichtig, seine Thesen in einer textuellen Form kommuniziert, die auch dieser Ästhetik des Kleinen folgt, eben aphoristisch schreibt. Der erste Aphorismus des ersten Sudelbuchs lautet wie folgt. Zitat: Der große Kunstgriff, kleine Abweichungen von der Wahrheit für die Wahrheit selbst zu halten, worauf die ganze Differentialrechnung gebaut ist, ist auch zugleich der Grund unserer witzigen Gedanken. Wo oft das Ganze hinfallen würde, wenn wir die Abweichungen in einer philosophischen Strenge nehmen würden. Ende des Zitats. Hier muss man auch wieder dieser typische Kniff, den die Aphorismen der Romantik noch weiter treiben, als es schon möglicherweise bei Pascal der Fall war. Hier muss man zunächst mal ganz genau hinschauen, mehrmals lesen, mehrmals denken. Moment mal, wie war das jetzt genau gemeint? Ja? Die kleine Abweichung, sagt er da, ergibt für uns beim Rechnen mit Differentialen die Wahrheit, obwohl sie nicht die Wahrheit selbst ist. Und dasselbe, derselbe Kunstgriff, sei auch der Grund unserer witzigen Gedanken, also des Witzes, des Gewitztseins. Das Ganze hingegen würde hinfallen, wäre also wohl witzlos, würden wir Abweichungen in einer philosophischen Strenge nehmen. Das scheint die Botschaft zu sein. Und das ergibt, könnte man sagen, ein Plädoyer für eine andere Art des Denkens. Eine, die auf die kleine Abweichung zielt, die kleine Abweichung nutzt, obwohl das eigentlich falsch ist, es dennoch aber dabei belässt und eben gerade nicht streng philosophisch aufs Ganze abzielt. Ich lese diesen Aphorismus nochmal vor. Der große Kunstgriff, kleine Abweichungen von der Wahrheit, für die Wahrheit selbst zu halten, worauf die ganze Differentialrechnung gebaut ist, ist auch zugleich der Grund unserer witzigen Gedanken. Wo oft das Ganze hinfallen würde, wenn wir die Abweichungen in einer philosophischen Strenge nehmen würden. Also die Abweichungen nicht philosophisch streng nehmen, sondern die kleinen Abweichungen von der Wahrheit für die Wahrheit selbst halten. Obwohl sie es nicht sind. Die größten Dinge in der Welt, heißt es im Sudelbuch Eintrag A19, werden durch andere zu Wege gebracht, die wir nichts achten. Kleine Ursachen, die wir übersehen und die sich endlich häufen. Auch hier wieder dieses Plädoyer fürs Kleine. Die größten Dinge in der Welt werden durch andere zu Wege gebracht, die wir nichts achten. Kleine Ursachen, die wir übersehen und die sich endlich häufen. Und wenige Seiten weiter heißt es, das Maß des Wunderbaren sind wir. Wenn wir ein allgemeines Maß suchten, so würde das Wunderbare wegfallen und würden alle Dinge gleich groß sein. Zitat Ende. Also auch hier, wir als Maß, nicht das allgemeine Maß. Also da ist jetzt nicht ausdrücklich vom Kleinen die Rede, aber man könnte sagen, das Individuelle. Das Individuelle, das Besondere, das Singuläre, wir, sofern wir sicherlich nicht das Allgemeine sind, unser Maß. Es wäre Unsinn und sicherlich jetzt nicht, also das ist nicht das, worauf ich hinaus will, zu behaupten, in der Textform des Aphorismus stecke gewissermaßen die Botschaft, Wahrheiten können nur klein sein oder Wahrheiten müssen immer klein sein. Worauf es eher ankommt, ist, dass Form und Inhalt hier subtil miteinander verbunden sind. Und das, wovon die Rede ist, zugleich gezeigt wird an dem, wie man redet oder schreibt in diesem Fall und wie auch das Lesen funktioniert. Das eine, also die Form spricht sozusagen im Inhalt immer mit und der Inhalt wird in der Form auch noch einmal ausgesagt, verstärkt, aufgehoben, nochmal in der Form sozusagen parallel inszeniert. Die Versart, den Gedanken anzumessen, ist eine sehr schwere Kunst und eine Vernachlässigung derselben ist ein wichtiger Teil des Lächerlichen, heißt es in einem Aphorismus bei Lichtenberg. Da sehen wir auch, wie diese Kunst beim Denken nicht nur darin besteht, Gedanken zu denken, sondern eben die Versart, den Gedanken anzumessen, als die schwere Kunst, um die es eigentlich geht. Damit ist man bereits bei einer weiteren wichtigen Botschaft Lichtenbergs. Schwere Kunst, dieses Ausarbeiten, also diese kleinen Formate, in denen Lichtenberg arbeitet, sind nicht etwa Zeichen für schnelles, oberflächliches, mal eben so arbeiten, sondern das Pathos dahinter ist, nichts vernachlässigen, sehr genau sein, ganz genau hinsehen, sich den Einzelheiten zuwenden und die Beschreibung physiognomisch präzise anlegen. Nicht nur als Betrachter der Weltverhältnisse im Allgemeinen, sondern auch als Beobachter von Menschen, einschließlich seiner selbst, lässt Lichtenberg in den Sudelbüchern Genauigkeit, diese Art der Genauigkeit walten und auch in allen seinen anderen Texten. Etwa, auch wieder jetzt einfach ein paar Beispiele, so sagen die Menschen gemeiniglich, da lache ich dazu, wenn sie dazu weinen oder dazu schäumen möchten. Oder er schreibt, wenn das Gesicht mit kleinen Vulkanen übersät ist, so schließe ich auf einen Brand. Oder ganz kurze Notizen finden sich auch bei Lichtenberg, also so Dinge, die wirklich hingeworfen scheinen, aber selbst in dieser miniaturisierten und scheinbar lässigen Form viel Nachdenken stimulieren. Da steht dann zum Beispiel einfach ein Armengesicht. Oder auch eine schöne Stelle, also ich könnte jetzt natürlich stundenlang zitieren, die auch nochmal Größenverhältnisse, sich durch Größenverhältnisse faszinieren lässt, aber eben auch zeigt, wie diese Menschenbeobachtung eine ganz wichtige Dimension der Lichtenbergschen Überlegungen ist. Eine Stelle, die lautet, das Hutabnehmen ist eine Abkürzung unseres Körpers, ein Kleinermachen. So, also soweit jetzt das, was ich mal so behelfsmäßig Ästhetik des Kleinen genannt habe, des Kleinen auch als Ausarbeitung einer neuen Form von Genauigkeit und die Nutzung der kurzen Form, um genau zu sein, um genauer zu werden. Zweiter Aspekt habe ich eben schon angedeutet, es ist ein temporaler Aspekt. Derjenige der Plötzlichkeit, des Witzes als Einfall, als rasch zuschnappender und durchschlagender Aha-Effekt. Als Aha-Effekt, dem etwas Zerstörerisches innewohnt, aber eben auch äußerste gedankliche Helle. Als Naturforscher, der er ja war, hat sich Lichtenberg mehrfach mit dem Blitz, mit den elektrischen Figuren befasst. Überhaupt ist Elektrizität eines der Modethemen dieser Zeit. Und wir finden tatsächlich im Analogon Blitz auch so etwas wie Lichtenbergs Erkenntnistheorie in sehr, sehr kurzer, nussschalenhafter Form gefasst. Man könnte darüber spekulieren, schon das Wort Blitz geht ja in diese Richtung. Wir werden uns, heißt es in einem ganz berühmten Aphorismus von Lichtenberg, wir werden uns gewisser Vorstellungen bewusst, die nicht von uns abhängen. Andere glauben wir wenigstens hingen von uns ab. Wo ist die Grenze? Wir kennen nur allein die Existenz unserer Empfindungen, Vorstellungen und Gedanken. Es denkt, sollte man sagen, so wie man sagt, es blitzt. Zu sagen cogito ist schon viel zu viel. Nein, zu sagen cogito ist schon zu viel, sobald man es durch ich denke übersetzt. Das Ich anzunehmen, zu postulieren, ist ein praktisches Bedürfnis. Also, wir kennen nur allein die Existenz unserer Empfindungen, Vorstellungen und Gedanken. Es denkt, sollte man sagen, so wie man sagt, es blitzt. Zu sagen cogito ist schon zu viel, sobald man das durch Ich denke übersetzt. Das Ich anzunehmen, zu postulieren, ist praktisches Bedürfnis. Wir unterstellen, heißt das, wir unterstellen das Ich nur nachträglich, aus praktischen Gründen. Und cogito, da sehen Sie direkt die Anspielung auf Descartes. Also das geht hier tatsächlich um ein erkenntnistheoretisches Grundproblem, sondern auch um eine direkte Diskussionsfront mit dem Kartesianismus. Wenn wir sagen cogito, dann postulieren wir etwas, was in dieser Situation eigentlich gar nicht da ist. Noch gar nicht da ist. Wir schreiben das nachträglich zu. Man müsste im Grunde sagen, es. Es denkt. So wie es blitzt. So wie man sagt, es blitzt. Nietzsche, auf den ich gleich noch kurz komme, wenn die Zeit reicht, soll sich diesen Satz Lichtenbergs in seinem, also in Nietzsches Exemplar der vermischten Schriften, rot angestrichen haben. Die Sache mit dem Blitz. Also es blitzt. Als Paradigma dieses Ich denke. Und gerade auch die spezifische Vernunftform des Witzes, der Oberflächlichkeit verdächtig, aber doch einfallsartig aufs Allgemeine hinlenkend, im 18. Jahrhundert viel diskutiert, ist hier nicht durch Zufall. Zudem, sage ich mal, zu der Kernvorstellung gewählt, wie Vernunft überhaupt funktioniert. Also Vernunft, das Wesentliche von Vernunft ist der Witz, dieser Einfallshaftigkeit von Vernunft. Später wird sich das in die Dimension Einbildungskraft dann auch noch ausbuchstabieren. Also Einbildung oder jedenfalls Einfall und plötzliche Zustandsform von Vernunft, das steht hier im Mittelpunkt. Also Blitz und Witz sind hier nicht jetzt sozusagen nur aus karlauerhaften Gründen zusammengestellt, sondern das ist tatsächlich in der Sache so gemeint. Lichtenbergs Blitzvergleich in diesem berühmten Aphorismus ist von besonderer Kühnheit. Er hebt auf die Anonymität des Blitzschlages ab. Es geschieht, ich bin da noch gar nicht. Es ist sozusagen so unbewusst, wie Empfindungen, die so uns haben, es generell sind. Und ganz wichtig, denke ich, die Zeitgestalt rückt in den Vordergrund. Also dieses Momenthafte. Ist es passiert, dann ist es immer schon passiert. Also der Blitz ist ja entweder zeitlich sozusagen so schnell, dass sich das unserer Wahrnehmung entzieht, oder aber es ist einfach ein Punktum. Es bricht ein, es durchbricht im Grunde alles, was wir an Zeitmaßen haben. Und was uns dann bleibt, ist nachträglich von Ich zu reden. Also nachträglich dieses Phänomen zu deuten und uns möglicherweise als eigene Handlung oder eigene Leistung zuzuschreiben. Der Witz ist der Finder und der Verstand der Beobachter. So heißt es an einer anderen Stelle, in einem anderen Aphorismus im Sudelbuch J. Der Witz ist der Finder und der Verstand der Beobachter. Auch hier sehen Sie diese Anonymität. Also es wird man stolpert sozusagen, der Witz stolpert. Und der Verstand kann nur konstatieren, daneben stehen und nachträglich etwas dazu sagen. Das Stichwort Witz leitet gut über zur frühromantischen intellektuellen Gruppe um Friedrich und August Schlegel, Novalis, Schleiermacher, den Dichter Ludwig Tieck und die Philosophen Fichte und Schelling, Caroline Schlegel-Schelling und Sophie Tieck nicht zu vergessen. Das wäre sozusagen jetzt die nächste Perspektivierung, die die Aphoristik erfährt. Und da muss man gleich eine ganze Gruppe oder Wolke von Namen aufrufen, um den Denkzusammenhang zu charakterisieren, in dem das Aphorismusverständnis, auf das ich jetzt übergehen will, seinen Platz hat. Alles ist Witz und überall ist Witz, schreibt Friedrich Schlegel 1797. Im Jenaer Kreis, den man sich tatsächlich als umstürzlerisches Projekt gemeinsamen Diskutierens und Schreibens vorstellen darf, die Beteiligten lebten zeitweilig zusammen, attackierten bewusst die Trennung zwischen Philosophie und Weltveränderung im politischen wie auch im privaten. In diesem Jenaer Reflexionsklima wird der Aphorismus, könnte man sagen, vom philosophischen Such- und Ausdrucksinstrument, das es bei Lichtenberg in emphatischer Weise war, zu einem regelrechten Imaginationswerkzeug und auch zu einem Interventionswerkzeug, zu einem Medium, das Gedanken nicht nur finden und fangen, sondern provozieren und produzieren und auch platzieren soll in einer ansteckenden und wirkungsträchtigen Weise, wie es vorher Texten überhaupt nicht möglich war. Mit Schlegels Mitarbeit an der Zeitschrift Lyzeum 1797 und dem dann gemeinsam mit seinem Bruder August, also Friedrich Schlegel, gemeinsam mit seinem Bruder August Schlegel, begonnenen eigenen Zeitschriftenprojekt Athenäum 1798 bis 1800, eine Zeitschrift, in der wiederum Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis, mitarbeitete, in der auch andere mitarbeiteten. Novalis schrieb in denselben Jahren auch eine Fragmentsammlung Blütenstaub und ein umfangreiches Notizenheft, das Allgemeine Brouillon. In dieser Zeit wird der Aphorismus zu dem eben anskizzierten Medium einer nicht nur inhaltlich radikalen, sondern auch schreibtechnisch neuen Form des Philosophierens, nämlich einer kollektiven Form des Philosophierens. Die Athenäums- und Blütenstaub Aphorismen oder Fragmente, auf den Unterschied komme ich gleich noch, sollen sich mischen. Das ist eine neue Vision, die jetzt hier emphatisch mit dieser Textform verbunden wird. Sie sollen nicht nur klein sein und die Dinge auf den Punkt bringen und genau sein und so weiter, sondern diese kleinen Stücke sollen sich miteinander mischen. Wer was geschrieben hat, war unwesentlich, sollte unwesentlich sein und die Philosophie sollte als gemeinsame Dichtung nicht zuletzt ein Dokument der Freundschaft sein und auf diese Weise eine Keimzelle der geistigen und gefühlsmäßigen Ansteckung der ganzen Menschheit. Freunde, der Boden ist arm, wir müssen reichlich Samen ausstreuen, dass uns doch nur mäßige Ernten gedeihen. Das steht als Motto über den Blütenstaubfragmenten von Novalis. Blütenstaub, allein das enthält sozusagen ein Stück weit schon die Botschaft. Also dieses Ausstäuben, das befruchten und anstecken soll und sich eben verteilen soll in die Seelen der anderen hinein, in die Gemüter der anderen hinein. In den Fragmenten folgen dann Sätze wie: ganz begreifen können wir uns nie, aber wir werden und können uns weit mehr als begreifen. Oder: der Unterschied zwischen Wahn und Wahrheit liegt in der Differenz ihrer Lebensfunktionen. Der Wahn lebt von der Wahrheit, die Wahrheit lebt ihr Leben in sich. Auch da könnte man jetzt wieder trefflich drüber nachdenken. Sie sehen hier, wie bei diesem Aphorismus: ganz begreifen können wir uns nie, aber wir werden und können uns weit mehr als begreifen, auch wieder so eine Spiegelkonstruktion oder so eine schräge Symmetrie sozusagen. Ganz begreifen, mehr als begreifen, also so eine Klammer, die durch diese Variation von Begreifen gebildet wird. Also Sie sehen schon, auch hier wird angeknüpft an die Gestaltungsspielregeln auch älterer Gedanken. Aber Sie merken auch den etwas anderen Ton, der hier angeschlagen wird, dieses emphatische also auch andere Themen, Wahn und Wahrheit, die Überbietungsfigur mehr als begreifen. Es geht nicht nur um Begreifen, es geht nicht nur um Denken, es geht nicht nur um Philosophieren, wie auch immer, sondern es geht darum, dass wir noch viel mehr können. Das Athenäum bekennt sich programmatisch zu einer wilden Streuung der Themen und zu dichterischer Überfülle. Das könnte man sagen, gilt für Lichtenberg natürlich auch. Aber die Poetisierung des Gedankens wird hier auch als philosophisches Programm ausformuliert. Und es geht hier tatsächlich um Poetisierung in dem Sinne, dass nun auch die Grenze zwischen Philosophie und Literatur auf dem Spiel steht, eingerissen werden soll. Und das wird auch ausdrücklich gesagt. Es wird nicht nur gemacht, es wird nicht nur mit Texten gespielt, die auf dieser Grenze entlanglaufen, sondern es wird tatsächlich programmatisch Philosophie als Philosophie angegriffen und die Literatur wird ihr nicht nur zur Seite, sondern entgegengestellt und beides soll sich so ineinander überführen lassen, dass kein Unterschied mehr existiert. Über keinen Gegenstand philosophieren sie seltener als über die Philosophie, heißt es provozierend zur Eröffnung der ersten Athenäumsausgabe. Und dann geht es in kreativen Polemiken gegen die Philosophie bisher, gegen Kant und die Kantianer, die als unkritisch hingestellt werden, also wahre Kritik wäre was ganz anderes, gegen verknöchertes Nachbeten von Gemeinplätzen, gegen Langeweile, gegen den Satz vom ausgeschlossenen Dritten, also die alle bisherige Logik, gegen den Ausschluss der Paradoxie. Paradoxie wird ausdrücklich begrüßt und praktiziert in diesen Athenäumsfragmenten, überhaupt in der Frühromantik. Es geht gegen alle bisherigen Vernunftbegriffe. Die Frühromantiker sprechen lieber von Geist als von Vernunft. Und es geht gegen die systematische Form, wenn nicht sogar gegen den Niederschrift und den Druck philosophischer Bücher überhaupt. Zitat: Es ist gleich tödlich für den Geist, ein System zu haben und keins zu haben. Er wird sich also wohl entschließen müssen, beides zu verbinden. Zitat Ende. Also hier haben Sie ganz viele auch typische Momente versammelt in diesem kurzen. Es ist gleich tödlich für den Geist, ein System zu haben und keins zu haben. Also Dilemma, Paradoxie, kein Ausweg. Ist es sozusagen, die beiden Extreme sind gleichermaßen gegeben und es gibt sozusagen keinen Ausweg daraus hinaus. Es ist eine aporetische Konstellation. Was passiert? Er wird sich also wohl entschließen müssen, beides zu verbinden. Das unmöglich in Verbindung zu bringende muss doch verbunden werden müssen. Also die unmögliche Aufgabe wird bejaht. Es wird auch nicht ein drittes jetzt irgendwie angeboten, sondern das Polare muss in dieser extremen Form bejaht werden und miteinander verbunden. Eine andere Stelle. Jedes Druckenlassen verhält sich zum Denken wie eine Wochenstube zum ersten Kuss. Druckenlassen, hier ist jetzt der Buchdruck oder Textdruck gemeint, ja? Jedes Druckenlassen verhält sich zum Denken wie eine Wochenstube zum ersten Kuss. Also das Ideal eines Schreibens, das dem initialen Moment des Denkens möglichst nahe wäre, steckt in dieser Überlegung. Druckenlassen ist sozusagen die Wochenstube. Es geht eigentlich aber um den ersten Kuss. Und hier dieses ganz am Anfang bleiben, ganz nah dran bleiben an dem, was dann nachher erkaltet, verschwindet. Das wäre also ein Motiv, warum der Aphorismus angebracht ist, warum die kurze Form gebraucht wird. Weil sie sozusagen die schnellste ist, weil sie noch nicht diesen Abstand hat, den dann alle aufwendigeren, längeren Formate haben und letztlich natürlich das Gedruckte als Gedrucktes schon leider haben muss. Sie hätten mir noch mal ein anderes Motiv, warum die kurze Form gefordert ist. Nicht, weil sie in sich sozusagen diesen Blitz am ehesten gerecht wird, so um das noch mal mit dem Lichtenbergschen Bild zu fassen, sondern weil sie diesem Entgleiten dessen, worum es geht, noch relativ am besten entgegenarbeiten kann. Also es ist nicht das Ideal des Punktes, der es wirklich treffen kann, sondern es ist eher der Versuch des noch Dranbleibens an dem, was gerade schon im Verschwinden ist. Wie ein Komet wird der heiße Leuchtkern des Gedankens entglitten sein. Komet ist übrigens auch eine der Lieblingsmetaphern der Romantiker. Und insofern ist diese Nachträglichkeit eine, zu der wir verurteilt sind. Aber wir können versuchen, also dem Formen zu entwickeln, die dem möglichst nahe bleiben oder möglichst nahe kommen, was doch schon am Entgleiten ist. Schlegel versteht den Aphorismus also nicht als Leersatz, sondern als unvollendete Aufzeichnung, als Abriss, als Bruchstück im wörtlichen Sinne von etwas Größerem. Und insofern sprechen die Frühromantiker programmatisch vom Fragment und nicht vom Aphorismus, also auch vielleicht, aber eben Fragment ist der Terminus, den sie als Terminus für ihr Schreiben platzieren. Fragment sind diese Aphorismen auch noch aus einem anderen Grund. Nicht nur die aufschießende Denkbewegung lässt es unvollständig sein, dieses kurze Textstück, das da jeweils steht, sondern auch die Tatsache, dass es eigentlich immer mindestens zwei und tendenziell mehrere sind, auf die das Neue im Denken oder in der Diskussion zurückgeht. Auch insofern ist da etwas zerbrochen oder zerrissen oder nur partiell, partiell zu haben im Text, wenn ihn denn einer geschrieben hat, weil ihn ja eigentlich einer dann letztlich doch leider nur schreibt. Insofern hat die Metapher vom Kuss auch diesen Hintersinn. Wie man nicht allein küssen kann, so kann man auch nicht allein denken. Ein Dialog ist eine Kette oder ein Kranz von Fragmenten, heißt es in einem Athenäumsaphorismus, also oder eben einem Athenäumsfragment, korrekt ausgesprochen. Und das ist konsequent. Ein Briefwechsel, heißt es da weiter, ist ein Dialog in vergrößertem Maßstab und Memorabilien sind ein System von Fragmenten. Es gibt noch keins, was in Stoff und Form fragmentarisch zugleich ganz subjektiv, individuell und ganz objektiv wie ein notwendiger Teil im System aller Wissenschaften wäre. Zitat Ende. Also, alle Textformen, die wir bisher auch uns so angesehen haben, werden hier bewusst als Fragmente rekonstruiert. Der Dialog ist eine Kette oder ein Kranz von Fragmenten. Briefwechsel sind Dialoge, also auch fragmentarisch und so weiter und so weiter. Und es gibt noch keine Lösung dafür, wie man etwas vertexten könnte, etwas schaffen könnte philosophisch, was in Stoff und Form fragmentarisch zugleich ganz subjektiv und individuell und ganz objektiv und wie ein notwendiger Teil im System aller Wissenschaften wäre. Also das ist das Ziel, so etwas finden, das fragmentarisch ist und doch wie ein objektiv notwendiger Teil im System aller Wissenschaften. Texte können folglich, das ist das Verständnis, das hier mitschwingt, durch äußere Einwirkung fragmentarisch werden. Aber eigentlich ist das nicht der Witz, sondern der Witz ist, sie sind es ihrem Wesen nach immer. Sie sind immer abgerissen, sie sind immer herausgetrennt, sie sind immer Bruchstücke aus etwas Größerem, das schon verloren ist, das aber eigentlich eingefangen werden können müsste. Viele Werke der Alten sind Fragmente geworden, viele Werke der Neuen sind es gleich bei der Entstehung, lautet ein Aphorismus, eins dieser Athenäumsfragmente. Damit ist, und Sie erinnern sich an unsere Vorlesung über das Fragment, hier an die Vorsokratiker ausdrücklich anknüpfend auf der einen Seite, also die Texte, die Fragment geworden sind, das Schreibverfahren des künstlich Fragmentarischen postuliert. Also es wird fragmentarisch geschrieben, künstlich im Sinne von kunstvoll, ja? Es wird fragmentarisch geschrieben, schon als Fragment, und der Gedanke dahinter ist, weil es wesentlich im Grunde bei Texten immer so ist, dass sie Fragmente sind und weil wir jetzt auf der Suche sind nach einer philosophischen Form, Schreibform, die dem gerecht wird. Sie sehen also, wie das Thema unserer Vorlesung, die Textformen des Philosophierens, durch die frühromantischen Autoren tatsächlich sehr bewusst wahrgenommen wird und die Textformen ins Verhältnis zu ihrem philosophischen Programm gesetzt werden, mit der Antwort, Fragment wäre sozusagen das Ideal, dem zu folgen wäre. Denken ist immer und im guten Sinne fragmentarisch und wir brauchen eine Textform, die die Praxis des Philosophierens dadurch radikal verändert, dass sie eine dem Wesen des Denkens endlich angemessene, poetisch und autorschaftlich entgrenzte literarische Form findet und kultiviert. Und der Zweck dieser Entgrenzung ist die Zerstäubung, die Verteilung, Verflüssigung, bis zum gewissen Grad möglicherweise sogar selbstzerstörerische Selbstaufhebung dieser Sätze und dann das Wirken dieser Sätze in der Welt. Universalpoesie ist ein Name, den die frühromantischen Geister ihrem Schreiben geben, wobei sie sich auf die Seite des Individuellen schlagen und der Unendlichkeit. Auch hier wieder so ein Paradox, individuell begrenzt, nur wir, und auf der anderen Seite die Unendlichkeit, die Totalität. Im Fragment 116, das berühmt ist, findet sich im Athenäum dazu eine flammende Definition. Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen. Die Poesie lebendig und gesellig und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen. Den Witz poetisieren und die Formen der Kunst mit gediegenem Bildungsstoff jeder Art anfüllen und sättigen und durch die Schwingungen des Humors beseelen. Sie umfasst alles, was nur poetisch ist, bis zu dem Seufzen, dem Kuss, den das dichtende Kind aushaucht in kunstlosem Gesang. Ich überspringe ein bisschen was. Die romantische Poesie ist unter den Künsten, was der Witz der Philosophie und die Gesellschaft, Umgang, Freundschaft und Liebe im Leben sind. Andere Dichtarten sind fertig und können nun vollständig zergliedert werden. Die romantische Dichtart ist noch im Werden. Ja, das ist ihr eigentliches Wesen, dass sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann. Sie kann durch keine Theorie erschöpft werden und nur eine divinatorische, also hellseherische Kritik dürfte es wagen, ihr Ideal charakterisieren zu wollen. Sie allein ist unendlich, wie sie allein frei ist und das als ihr erstes Gesetz anerkennt, dass die Willkür des Dichters kein Gesetz über sich leide. Zitat Ende. Also hier sehen Sie die Emphase, die mit dieser Idee vom Schreiben verbunden ist, mischen und verschmelzen. Diese beiden Prozessbegriffe erläutern, welche Wirkungsweise die aphoristische und fragmentarische und zugleich kollektive Denkform der Frühromantiker induzieren soll. Symphilosophie, also von Sympathie getragenes gemeinsames Philosophieren, ist ein Terminus, den diese Freunde für ihr Philosophieideal geprägt haben. Die Kürze dient hier der Zerschlagung des Systematischen, der Feinkörnigkeit, um durch Amalgamierung Rettung zu versuchen von Spuren des Unwiederbringlichen hier und jetzt. Also Sie sehen dieses im Werden, also diese Temporalität all dessen, um das es geht, ist hier ganz klar angesprochen. Und gleichzeitig die Wiederverbindung des im Hingeschriebenen Getrennten zu schaffen und sozusagen Verwirklichung des Gedankens und der Philosophie zu versuchen. Verwirklichung ist ein Terminus, der später dann bei den Junghegelianern bis hin zu den politischen Philosophien der Tat, bei Marx und so weiter, eine große Rolle spielt. Also Verwirklichung, das scheint hier auf. Ich überspringe das rasche Scheitern, das dem frühromantischen Projekt beschieden war und auch Bemerkungen zu der dennoch langen Wirkungsgeschichte dieses emphatischen Projekts, das wenige Jahre lang tatsächlich aber wunderbare Texte hervorgebracht hat. Also auch hier empfehle ich Lektüre. Einen Autor möchte ich kurz noch ansprechen, der für die Moderne zum Abschluss herausgehoben werden muss. Er datiert auf das 19. Jahrhundert und denke ich markiert für die Philosophie auch einen Höhepunkt der aphoristischen Schreibweise und auch Denkweise. Es geht um Friedrich Nietzsche, der als Altphilologe und Homme de Lettres sowohl die antike Fragmentkultur bestens kannte, als natürlich auch den romantischen Aufbruch im Rücken hatte. Seinerseits ein alles andere als bloß rückblickendes Verhältnis zu den großen Monumenten der Philosophiegeschichte pflegt, auch den Monumenten der kurzen Form, Und bei Nietzsche könnte man sagen, wird der Aphorismus zum Medium des Experimentierens. Nietzsche ist ein großer Experimentator, der mit der Romantik an vielen Punkten auch nicht am Hut hat, also den auch inhaltlich viel von der Romantik trennt, aber die textuelle Form als etwas zu betrachten, was man vom Inhalt nicht trennen kann, das verbindet ihn eng mit dem romantischen Aufbruch. Und bei Nietzsche finden wir sozusagen ein Laborieren, ein Labor, eine Laborarbeit mit der textuellen Form und insofern auch mit dem Fragment. Also sprach Zarathustra, ein Buch für alle und keinen, wie das Werk heißt, kann man als Erzählung lesen, die aus Aphorismen zusammengestellt ist, also aus kurzen Sätzen besteht, die jeder für sich stehen könnten. Wenn Sie einen herauslösen, dann kann der sozusagen jeweils für sich stehen. Sätze wie nicht zurück kann der Wille wollen, dass er die Zeit nicht brechen kann und der Zeit Begierde, das ist des Willens einsamste Trübsal. Das können Sie so sozusagen als Fragment nehmen oder als Aphorismus nehmen. Oder so fremd seid ihr dem Großen mit eurer Seele, dass euch der Übermensch furchtbar sein würde in seiner Güte. Oder ganz kurz, auch bei Nietzsche gibt es Kurzes, o Mensch, gib Acht. Also das sind alles aphorismusartige Wendungen. Dennoch ist der Zarathustra ein Werk, das auf den Erzählzusammenhang abstellt. Das heißt, dann doch die Aphorismen verknüpft zu so einer Art, kann man jetzt lange drüber streiten, was das für eine Art Kompilation ist. Also man könnte es als religiösen Quelltext oder wie auch immer interpretieren, das ist von Nietzsche so gewollt. Ich nenne zum Abschluss daher einfach als Kostproben noch zwei, drei Aphorismen von Nietzsche. Nietzsche spricht nicht von Fragment, sondern von Aphorismus, die aus den tatsächlich eher Aphorismussammlungen als artigen Büchern Menschliches allzu Menschliches, Morgenröte oder Die fröhliche Wissenschaft stammen. Die würde ich eher empfehlen, wenn man jetzt tatsächlich den nietzschischen Aphorismus sich ansehen will in seiner Vielfalt. Nietzsche arbeitet deutlich philosophischer. Das Projekt der Universalpoesie ist nicht seins. Er arbeitet so, dass man ihn vielleicht als dichtenden Philosophen bezeichnen könnte. Aber sein Anspruch ist ganz klar, prägnant und pointiert philosophisch zu intervenieren. Und das tun dann Stellen wie beispielsweise: Erkenne dich selbst ist die ganze Wissenschaft. Erst am Ende der Erkenntnis aller Dinge wird der Mensch sich selbst erkannt haben, denn die Dinge sind nur die Grenzen des Menschen. Das ist eigentlich fast thesenhaft. Sie haben hier keinen Lehrsatz, Sie haben vielleicht auch nicht das mathematische Axiom als Vorbild, sondern Sie haben eigentlich das Argument oder die These als Stilideal von vielen, zumindest der nietzschischen Fragmente. Etwa aus der fröhlichen Wissenschaft: Das Leben kein Argument, heißt dieser Aphorismus. Wir haben uns eine Welt zurechtgemacht, in der wir leben können, mit der Annahme von Körpern, Linien, Flächen, Ursachen und Wirkungen, Bewegung und Ruhe, Gestalt und Inhalt. Ohne diese Glaubensartikel hielte es jetzt keiner aus zu leben. Aber damit sind sie noch nichts Bewiesenes. Das Leben ist kein Argument. Unter den Bedingungen des Lebens könnte der Irrtum sein. Zitat Ende. Also das ist so ein Gedanke, könnte man sagen, aber eben stärker in eine streitbare Thesenform gebracht. Und so funktionieren viele der nietzschischen Aphorismen, von denen ich jetzt natürlich auch wieder ganz, ganz viele vorlesen könnte, die sehr interessant sind. Ich habe noch einen mitgebracht, der, wenn das zeitlich, ja, das geht zeitlich noch, den ich einfach als Beispiel bringe für noch ungebärdigere kleine Textstücke, die sich im Nachlass Nietzsches finden. Hier wiederum spricht man dann doch wieder von Fragmenten, weil es nicht publizierte Textstückchen, von denen wir uns fragen müssen, sollten das mal Aphorismen werden? Sind das kleine Textbausteine für einen Text, der noch entstehen sollte, der eher im Zusammenhang geschrieben war? Wir wissen es nicht. Der Wille zur Macht ist die Überschrift eines Buches, das Nietzsche projektierte in den späten Jahren Und irgendwie sollten diese Textteile da Eingang finden. In welcher Form, weiß man nicht. Also insofern handelt es sich hier mit gewissem Recht, könnte man sagen, wieder um echte Fragmente, also unfertige Texte. Ich lese einfach auch hier nochmal eine Kostprobe vor. Sie sehen, wie auch hier stärker gedacht und argumentiert wird, als dieses poetische Ideal des geschlossenen Satzes, den man ja im Herzen bewegt, den man auf seine Paradoxien abklopft, wo sozusagen der Aha-Effekt und die Pointe in poetischer Hinsicht angestrebt wird. Zitat Nietzsche. Wille zur Macht als Erkenntnis. Kritik des Begriffs wahre und scheinbare Welt. Von diesen ist die erste eine bloße Fiktion, aus lauter fingierten Dingen gebildet. Die Scheinbarkeit selbst gehört selbst zur Realität. Sie ist eine Form ihres Seins, das heißt, in einer Welt, wo es kein Sein gibt, muss durch den Schein erst eine gewisse berechenbare Welt identischer Fälle geschaffen werden. Ein Tempo, in dem Beobachtung und Vergleich möglich ist und so weiter. Scheinbarkeit ist eine zurechtgemachte und vereinfachte Welt, an der unsere praktischen Instinkte gearbeitet haben. Sie ist für uns vollkommen recht, nämlich wir leben, wir können in ihr leben, Beweis ihrer Wahrheit für uns. Pünktchen, Pünktchen. So, das geht jetzt noch ein bisschen weiter, aber Sie sehen, das ist wie so ein notizartig zusammenformuliert, das sind Thesen mit Pointen, die eigentlich eher argumentativer Art sind. Damit können wir festhalten, dass die sehr kurzen Textformate des Philosophierens jedenfalls das erstaunliche Vermögen besitzen, vom antiken Fragment bis zu den auch der Form nach um drastische Neuauftritte bemühten avantgardistischen Philosophieformaten der Moderne sprechend zu funktionieren. In sich kann man, wenn man jetzt sozusagen die Lupe nimmt, auch in dieser kurzen Textform sehr viel unterschiedliche Programme und Stilideale und dergleichen finden. Man kann dieses kleine Schreiben, das versucht, Wahrheiten einzufangen, das aber versucht, auch Wahrheiten auf den Punkt zu bringen oder ihnen nachzugehen, wie auch immer, analysieren. Es sind in vielerlei Hinsicht belastbare philosophische Texte. Sie haben ihren Reiz und wenn man so will, ist diese Kleinform auf eine gewisse Weise so etwas wie die lange Linie in der Philosophie oder in der Theoriegeschichte. Also Sie finden über 2.500 Jahre Varianten dieser ganz, ganz kurzen Form, die sich anzusehen lohnt. Damit zur Zusammenfassung. Erstens, gegen die Tradition der akademischen Langtexte in der Philosophie, die mittelalterlichen Summen, die neuzeitlichen Systeme, den mehr oder weniger umfänglichen Traktat, auch gegen das enzyklopädische Ideal, steht der Aphorismus als gleichzeitig uralte und hochmoderne Form. Zweitens, nach der Antike riss der literarische Reiz kurzer Formen nicht ab. Sentenzensammlungen des Mittelalters bedürften wohl einer eigenen Behandlung, aber die Philosophie der Aufklärung kennt sehr wohl Notizformate und vor allem das meditative Spiel mit dem wissenschaftlichen Format des Lehrsatzes bis hin zum Axiom, orientiert am Vorbild der Mathematik. Wir hatten uns als Beispiel die Pensée, die Religionsgedanken des Mathematikers und Philosophen Pascal angesehen. Runde, in sich schlüssige, grundlegungsartige Formeln, die in ihrer Logik teils kunstvoll verschränkt sind, teils aber auch mit ihrem alltagsnahen Minimalismus kokettieren und durchaus von Humor getragen sind, Texte unterschiedlicher Länge, aber durchweg von großer rhetorischer Kraft, finden sich hier in solchen Sammlungen gebündelt. Drittens, der romantische Aphorismus tritt demgegenüber programmatisch auf. Er begründet also seine eigene kurze Form mit philosophischen, konzeptionellen Argumenten. Der romantische Aphorismus sieht sich als um der Flüchtigkeit des wirklich schöpferischen Inhalts willen notwendige Form, als Form, die dem Kurzen huldigt, die Grenze von Form und Inhalt teils sanft, teils frech und vielfach ironisch attackiert und zeittheoretisch gesehen mit der Mobilisierung des Plötzlichen in der Gegenwart spielt. Also das Plötzliche ist ein mögliches Ideal, aber auch spielt mit dem Punkt sozusagen der Unmöglichkeit, das eigentliche Moment zu erreichen, diese paradoxe Situation, dass nur nachträglich eingefangen werden kann, was eigentlich der Glutkern des Gedankens wäre. Unter anderem um dieser Nachträglichkeit willen, um dieser notwendigen Zerreißung willen, die mit der Vertextung verbunden ist, nennt er sich Fragment, der romantische Aphorismus. Der Blitz, bei Heraklit schon Thema, kehrt in der Romantik als Ideal des Denkens wieder als Schwungbild einer gewitzten Selbstüberbietung der Vernunft. Viertens, als Textform steht der moderne Aphorismus in seiner Radikalität, genau wie in der Romantik, in der Romantik auch war das auch schon der Fall, aber in der, bei Nietzsche etwa wird das noch forciert, für Wissenschaftskritik. Wissenschaftskritik in dem Sinne, dass bis in die Form von Wissenschaft hinein eine Alternative eingefordert wird und gesucht werden muss, und zwar auch um den Preis der Zerstörung, des Ruins der wissenschaftlichen Zusammenhangshaftigkeit von Gedanken und Schreibweisen. Insofern ist das fragmentarische Schreiben eine Schreibpraxis, die sich auch als politisches Experiment und als Sozialexperiment versteht. In der Frühromantik geht dieser Aspekt besonders weit und wird besonders explizit, sofern hier das Ideal des fragmentarischen Schreibens darauf hinzieht, das Schreiben das Medium eines nicht mehr einsamen, sondern kollektiven Denkens zu erfinden, zu finden und in die Welt zu setzen, zu verwirklichen. Ein Symphilosophieren soll möglich gemacht werden, das die Welt erfassen könnte, und dieses Symphilosophieren schafft natürlich auch oder arbeitet mit einem Rationalitätsideal, das die Idee von individueller Vernunft versucht zu überschreiten hin in Richtung auf die Idee einer kollektiven, gemeinschaftlichen Art von Vernunft, die auch gemeinschaftlich praktiziert werden muss, die nicht einfach nur irgendwo über uns schwebt und in den Köpfen drin ist, sondern die im Dialog, in der Diskussion und im Miteinandersprechen ihren Ort hat und nur dort. Dieses kritische Ideal eröffnet, kann man sagen, die ganze Spannung, die Individualitätskonzepte der Moderne dann eng verbinden mit dem Projekt eines auch poetischen Philosophieverständnisses, es gleichzeitig aber in ein Spannungsverhältnis setzen zum Projekt Denken oder zum Projekt wirkliche, weltverändernde Philosophie, sofern das Individuum ja Medium, aber auch Hindernis ist für das, worum es am Ende gehen soll. Soweit für heute. Danke für Ihre Geduld.